Iswas Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Summertime im Podcast.
Oh, er singt, der Hase.
Ich komme gerade aus dem Studio. Ich habe gerade wieder Musik gemacht. Ich bin noch voll irgendwie im Musikding.
Weiß toll, auch nicht. Wir können heute mal so einen singenden Podcast machen.
Nee, wir wollen ja, dass die Leute nicht abschalten. Wir begrüßen dagegen heute einen echten Shootingstar der deutschen Spitzenküche. Sie eröffnete mit 23 ihr Restaurant in Ulm, erkochte 2023 ihren Michelin-Stern und gewann den Young Chef Award. Ladies and Gentlemen, ihr kennt sie aus The Taste. Hier ist wer?
Alina Meissner-Bibraut. Ich freue mich riesig. Hallo. Endlich mal wieder eine tolle Köchin.
Ja.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Ganz großartig, dass du Zeit hattest. Du, also ich meine, die Kochverrückten des Landes, die kennen dich ja sowieso, ne? Und ein größeres Publikum hast du wahrscheinlich bei Star Kitchen damals abgeholt. Das ist eine Serie, wo Tim Raue 5 aufstrebende junge Köche auf dem Weg zum ersten Michelin-Stern begleitet hat. Dein erster Kontakt mit der Öffentlichkeit war aber ein bisschen früher, bei Mein Lokal, Dein Lokal, ne?
Da hast du aber gut recherchiert.
2021 war das.
Ja, das war mitten in der Corona-Zeit. Das war meine erste Berührung mit Fernsehen.
Und wie war's?
Ja, das war super. Also es war, ich kann mich noch genau daran erinnern, als das Casting war oder die ersten Aufnahmen gemacht wurden, eben für den Vorentscheid und ich mich einfach vorstellen sollte und ich es nicht mal geschafft habe, meinen Namen vor der Kamera auszusprechen und geschweige denn zu erzählen, was ich denn mache. Also es hat alles ein bisschen holprig gestartet, aber man ist dann super reingekommen und ich war wahnsinnig glücklich in so einer Zeit, in der wir eigentlich fast nichts machen konnten, dann mal ein bisschen Abwechslung haben und mal wieder essen gehen zu dürfen. Deswegen war das auf jeden Fall für mich damals eine ganz tolle Erfahrung.
Frag mal Frau Poletto, die hat sich bei der ersten Appearance gleich in den Finger geschnitten. Ne?
Weißt du, dass ich da heute schon mal drüber gesprochen habe? Ja, total witzig.
Du machst ja so viele Podcasts auf einmal, ne? Du gehst ja fremd.
Ich gehe im Moment echt gerne fremd, ja. Nein, das ist ein totaler Zufall,
ja, dass
ich heute bei John Mant war. Nein, da habe ich es ja erzählt. Also ich habe es ja hier im Podcast auch schon oft erzählt. Ich sage es dir auch nochmal, Aline. Ich war eingeladen, total stolz und total aufgeregt bei Kerners Köchen und auf dieser blöden Vorspeisenposition. Da hat man ja nur 15 Minuten Zeit, was eh wenig ist. Also habe ich, bevor ich mich vorgestellt habe, erstmal schon mal angefangen, diesen blöden Räucheraal auseinanderzunehmen. Und dabei bin ich sofort abgerutscht und mein allererster Satz war, Entschuldigung, hat mal jemand ein Pflaster?
Hm. Ja, so war's. Kann ich super nachvollziehen. Ging mir nämlich genauso. Bei meinem Fall Dein Lokal. Auch beim Fischfiletieren. Messer natürlich noch am Vortag beim Schleifen gehabt, dass sie alle super, super scharf sind. Und was passiert? Ich schneide mir natürlich den Finger. Soll keiner mitkriegen. Ich ziehe mir direkt den Handschuh an. Und wir hatten so eine GoPro in der Küche hängen. Und irgendwann mache ich den Mixdeckel auf und habe meine Hand quasi nach oben geneigt. Und dann ist mir einfach das Blut rausgelaufen und es war ein super Fail, aber sie haben es Gott sei Dank nicht reingeschnitten. Aber das ist so ein Klassiker, glaube ich, dass du einfach, wenn du vor der Kamera bist, egal wie viele Jahre du schon das Messer in der Hand hast und es eigentlich beherrschen solltest, dass halt dann einfach so dumme Fehler passieren.
Genauso wie du sagst, dann will man natürlich in so eine Sendung auch nicht mit stumpfen Messern gehen, sondern die müssen natürlich perfekt und scharf sein und dann passiert genau das.
Ja, und man ist halt auch ein bisschen nervös. Du warst ja bei Star Kitchen, hast du in einem Interview erzählt, warst du auch ganz schön nervös, ne?
Ja, am Anfang schon. Aber das Team war cool und ich finde, das hilft immer total, ja, wenn du nette Menschen um dich herum hast, die dir einfach ein bisschen Sicherheit geben.
Ja, die hattest du ja gleich 7 Tage an den Backen, ne? Das ist ja schon ein bisschen was anderes, als jetzt nur eine Fernsehshow mal 1,5 Stunden aufzuzeichnen.
Ja, aber das war auch verteilt über ein halbes Jahr, so dass die sind immer mal wieder vorbeigekommen und war eine intensive Zeit.
Und jetzt so nach den ersten Erfahrungen, so als öffentlicher TV-Kochstar, würdest du gerne mehr im TV machen oder lieber in Anführungsstrichen unsichtbar in deinen beiden Küchen stehen?
Also unsichtbar bin ich in den Küchen sowieso nicht. Unsere Küchen sind offen. Und mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Also es kommt immer mal wieder ein bisschen was Neues dazu. Es sind immer wieder neue Herausforderungen, denen ich mich stellen darf. Und ich finde es großartig. Ich kann einfach, ich habe dadurch die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, mal andere Sachen zu machen, auch einfach gewisse Ängste zu überwinden, weil es natürlich schon manchmal neue Dinge sind, jetzt wie gerade bei der Küchenschlacht, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn mich jetzt 10 Minuten lang hier die Menschen beim Essen beobachten, ist ja nicht unbedingt das, wo man sich am sichersten fühlt. Wird bestimmt ganz schrecklich, aber es war danach dann ganz wunderbar. Also von dem her macht mir das total viel Spaß und ich finde das auch genau in dem Maße optimal. Also das darf für mich gerne so weitergehen. Und es ist natürlich auch die beste Werbung, die wir einfach haben können in Ulm. So haben wir einfach auch die Augen von vielen deutschen Zuschauern einfach auf uns gerichtet und haben dadurch wirklich super internationales Publikum bekommen, ja. Was gerade auch in schweren Zeiten sehr, sehr hilfreich ist.
Auf Ulm kommen wir gleich nochmal. Bist du denn grundsätzlich so jemand, der gerne seine Comfortzone verlässt?
Was heißt gerne? Also ich mache es. Ich habe es natürlich durch die Selbstständigkeit oft machen müssen und meistens kommt danach dann einfach auch was Besseres raus oder es bringt dir halt irgendwas. Von dem her, das ist wahrscheinlich so wie Sport machen. Man macht es nicht super gerne oder man springt da jetzt nicht mit Freude rein, aber du fühlst dich danach auf jeden Fall besser.
Aber du bist so ein Typ, Conny, ne? Du bist gerne raus aus der Comfortzone, oder? So würde ich dich einschätzen.
Nee, ich bin eigentlich im tiefsten Inneren ein total fauler Mensch. Und ja, ist wirklich so. Das glaubt man nicht. Mhm. Ich könnte wirklich den ganzen Tag rumgammeln und gar nichts tun. Aber natürlich holt mich mein schlechtes Gewissen ein. Und, aber ich kann das so nachvollziehen. Es macht so viel Spaß. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz kurz Werbung für unseren Job. Das Kochen alleine ist ja schon sensationell. Aber dieses immer wieder neue Menschen kennenlernen, immer wieder ja wirklich auch Herausforderungen zu haben. Also ich glaube, Alina, wir kennen uns so gut wie gar nicht, aber du bist auch so ein mutiger Mensch und ich finde es einfach immer so cool. Ich habe auch immer, als ich so in deinem Alter war, noch sehr jung war, habe ich einfach gesagt, ja klar, mache ich, finde ich eine super Sache. Und dann plötzlich kommt es immer näher und du denkst, oh, vielleicht hätte ich doch noch mal eine Nacht drüber schlafen sollen, bevor ich das so spontan zusage. Aber dann macht es einfach Spaß und das sind wirklich so tolle Menschen, die man kennenlernt, tolle Teams, also auch bei der Küchenschlacht. Auch da nochmal Werbung für alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bewerben wollen. Es ist wirklich das ist so wie in einer Familie. Und du wirst so aufgefangen und wenn du neu bist, wirst du herzlichst willkommen und jeder zeigt dir, unterstützt dich und plötzlich hast du so die erste Sendung hinter dir und sagst so, hey, hat doch gar nicht wehgetan.
Absolut. Also die sind so unglaublich nett. Ich habe mich einfach da von Anfang an total wohl gefühlt. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich habe mir das alles viel steifer und bisschen spießiger vorgestellt, aber es war unglaublich locker, ein ganz, ganz herzliches, nettes Team. Und ich freue mich dann auf nächste Woche auf dich.
Ja, genau.
Aber was ich ganz spannend fand, was du gerade gesagt hast, dass du findest oder dass du dich als faulen Menschen beschreiben würdest, da habe ich nämlich vor 2 Tagen sehr intensiv drüber nachdenken müssen, weil das, glaube ich, ganz vielen Selbstständigen geht und mir selber auch. Also wenn ich mich beschreiben würde, würde ich sagen, ich bin ein super fauler Mensch. Sieht nach außen hin, glaube ich, ganz anders aus, aber ich kann total gut nachvollziehen, was du damit meinst. Also ich kann auch einfach mal wirklich ohne Probleme, ohne schlechtes Gewissen, könnte ich einen ganzen Tag auf dem Sofa liegen und einfach gar nichts machen. Und ich denke, das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass wir einfach das, was wir machen, mit ganz viel Freude machen. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, ja, weil es einfach auch so abwechslungsreich ist. Du bist eben nicht gefesselt an irgendeinen Job, den du machen musst, um Geld zu verdienen, sondern du kannst ihn dir halt einfach auch so gestalten, dass er dir Spaß macht. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass es sich manchmal vielleicht auch gar nicht so primär nach Arbeit anfühlt.
Das ist wirklich so.
Ich glaube, ich gebe nur eins zu bedenken. Ich glaube, dass wir uns manchmal aber auch ein Trugbild von uns selbst machen, weil wir sind ja ständig, wir als Freiberufler, man ist ja ständig am Hirnen und kann gar nicht Job und Privatleben so richtig gut voneinander trennen. Und in uns wissen wir wahrscheinlich, was wir noch viel mehr machen könnten und denken dann, das, was wir machen, ist eigentlich ziemlich faul. Ich glaube, das ist ein bisschen verschobener Horizont, den wir haben.
Ja, du bist auch ein Klugscheißer, weißt du. Mann, Mann, Mann.
Nein.
Nein.
Der Output sagt ja was anderes. Bei dem Output könnt ihr nicht faule Menschen sein. Mm-mm. Sorry.
Nein, es ist auch so. Aber so wie Alina sagt, es macht einfach auch so viel Spaß. Also auch bei mir, das ist ja meine ganzen Mitarbeitenden, das sind ja wie Familienangehörige. Ich sehe eigentlich meine Familie weniger als meine Leute. Mhm. Und deswegen ist es so selbstverständlich, dass ich morgens irgendwann reinkomme, dies mache, das mache. Es sind ja mittlerweile viele Dinge. Aber so jetzt auch nach unserem Podcast gehe ich in die Veranstaltung und das fühlt sich nicht an wie Arbeit. Mhm.
Ja, das ist natürlich der Idealzustand, wenn man etwas macht, was sich nicht nach Arbeit anfühlt.
Ja, es ist schön.
Du hast mit 16, 17, Alina, dein erstes Praktikum gemacht im Landhaus Henze in Probstried. Wie viel Allgäu steckt noch so in dir?
Gar nicht so viel. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht in einem ganz kleinen Dorf, aber wollte danach auch einfach direkt raus, nochmal wieder neue Sachen sehen. Aber ja, ich bin im Unterallgäu aufgewachsen, also sind natürlich meine Wurzeln auch irgendwo dort verortet.
Ja, du hast auch auf einer Berghütte mal in Tirol gekocht. Man denkt ja immer so, Berghütte, denkt man eher nicht jetzt unbedingt gleich assoziativ an Fine Dining, aber es ist definitiv nicht so. Man muss nur auf den richtigen Hütten zu Gast sein, ne?
Nee, das war tatsächlich wirklich so mein Ausbruch aus der Sterneküche. Es war direkt nach Wolfsburg, da war ich knappe 2 Jahre bei Sven Elverfeld in der Küche und hatte irgendwie so einen kleinen Breakdown. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr kochen, ich hatte gar kein Selbstbewusstsein, war mir auch ganz unsicher, ist das überhaupt noch der richtige Beruf für mich, weil du halt wirklich jeden Tag Arbeiten ausführst, die am Ende gar nicht so viel mit dem richtigen Kochen zu tun haben, ja. Es sind halt einfach Bausteine von einem Menü und du bist dann halt zum Beispiel die Melone auf dem Teller und dann ja, schneidest du halt, wenn das Menü mal 3 Monate läuft, 3 Monate lang die Melonen mit dem Geodreieck zurecht und kommst du irgendwie aus diesem leidenschaftlichen Kochen so ein bisschen raus, oder so ging es mir. Ich meine, es ist jeder verschieden und es gehen auch mit Sicherheit ganz viele Menschen genau in so einem Part in der Küche auf für viele Jahre. Für mich war das auf jeden Fall eine wichtige Station, aber ich wusste, ich möchte kochen, ich möchte einfach das, was in meinem Kopf ist, auf den Teller bringen. Und das darf auch ganz einfach sein, das muss gar nicht verkopft und kompliziert sein. Und das habe ich dann mir quasi damit ermöglicht, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht weiter in die Sterneküche, ich möchte einfach in eine ganz einfache Küche. Und ich hatte dann durch Stefan Marquardt, den ich bei einem Catering kennengelernt hatte, eben schon von dieser Hütte da auf dem Berg erfahren und ja, habe mich da beworben. Und das war genau das Richtige, was ich da gemacht habe, weil das einfach wirklich mal Kopf aus, Druck raus und einfach nur kochen war und einfach auch ein bisschen mehr Freizeit zu dem Zeitpunkt war. Und das hat mir einfach wieder so den neuen Aufschwung gegeben, sagen, das ist das Richtige. Das war einfach nur vielleicht dann die richtige Zeit auch mal zu sagen, jetzt darf es auch mal die einfache Küche sein oder ich sag mal die Basis, wo alles drauf aufbaut. Und deswegen, es war keine Fein-Dining-Hütte in Tirol.
Ja, aber es war doch trotzdem nicht Currywurst-Pommes, oder?
Currywurst-Pommes war es nicht. Also es war schon...
das meinte ich.
Es war ein sehr guter Kaiserschmarrn, der zu meinen täglichen Aufgaben gezählt hat. Mm. Bretteljausen und dann halt einfach so ein paar Klassiker, die jeder gerne mag.
Das ist ja im Grunde genommen das, was du mit in die Edda jetzt genommen hast, so ein bisschen, oder?
Ja. Gerichte, die jeder liebt. Und vor allem wahrscheinlich sogar die Köche und Köchinnen.
Also, wer dich nicht kennt, 2 Läden hast du in Ulm, ne? Zum einen das Fine Dining und dann das Edda.
Ganz genau, das Restaurant Bibraut. Da habe ich aber auch ganz anders begonnen. Also es war nie das Ziel, überhaupt da einen Stern zu kochen. Also ich habe da begonnen mit, ich glaube, 5 einfachen Gerichten, die täglich gewechselt haben. Ich habe das gekocht, was ich bekommen habe auf dem Markt oder beim Großhändler und habe dadurch auch einfach über die Jahre das Kochen gelernt. Also die ersten 5 Jahre stand ich alleine in der Küche und habe mich dann den verschiedenen Herausforderungen abends gestellt, mal besser, mal schlechter, und habe mich einfach auch ausprobiert. Hab die ganzen Dinge, die ich so über die Jahre in den Küchen gesehen habe, wie sie mein Küchenchef, Sous-Chef oder Vorgesetzter kocht, einfach mal selber gekocht und dadurch dann einfach das Können verfestigt und eigentlich auch erst wirklich so ein bisschen mal verstanden, was möchte ich überhaupt machen. Und das hat sich halt dann ganz natürlich über die Jahre so entwickelt. Und dann kam irgendwann mal der erste Koch, der zweite Koch, und dann waren wir plötzlich ein Team und waren motiviert, vor allem nach Corona, wenn du dann ein paar Monate mal gar nicht kochen durftest. Und ja, dann ist das Ganze so natürlich entstanden. Mhm. Und das Edda, das war dann quasi eben die logische Schlussfolgerung daraus, meinen Stammgästen wieder einen Ort zu geben, um auch öfter in der Woche vorbeizukommen. Was du natürlich jetzt in einem Sterne-Restaurant mit einem Menü, welches nicht ganz so häufig wechselt, eher nicht machst. Und ich sage einfach immer, das Edda ist das Restaurant für jeden Tag und das Bibrot das Restaurant für schöne Anlässe.
Da gibt es doch bestimmt so Klassiker der schwäbischen oder der südwestlichen Küche wie Zwiebelrostbraten, Maultaschen.
Hast du auf die Internetseite gespickt?
Ja, und ich nutze diesen Podcast ja eiskalt zum Eigennutz. Und
ich glaube auch, dass er Hunger hat.
Und will von dir, ja, ich liebe diese Küche da. Ich habe ja 12 Jahre da auch in Stuttgart gelebt und ich möchte von dir den Hauptkniff für einen richtig guten Zwiebelrostbraten.
Auf jeden Fall Schmelzzwiebeln und Röstzwiebeln. Ein Zwiebelrostbraten ohne Schmelzzwiebeln, das ist für mich kein Zwiebelrostbraten. Es muss beides dabei sein und die Schmelzzwiebeln, die müssen richtig schön süß karamellisiert sein. Die Röstzwiebeln sind knusprig und natürlich lebt das Gericht von der Soße. Also es muss einfach eine wunderbar gekochte Jus sein.
Ich bin komplett am Einspeicheln gerade. Werbung. Kurzer Break, Freunde, denn wir haben einen neuen Podcast-Partner. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich für jede Mahlzeit, die ich ungeplant und hungrig in mich reingeschaufelt habe, einen Euro bekommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt reich. Aber die Frage ist, wäre ich auch gesund? Naja, und deshalb habe ich LifeSum ausprobiert. Das ist quasi wie ein Navi fürs Essen. LifeSum sagt dir, was reinpasst, was gut tut und wann du vielleicht doch lieber zum Apfel statt zum Schokoriegel greifen solltest. Egal, ob du jetzt abnehmen willst, dein Gewicht halten, Muskeln aufbauen oder einfach nur checken willst, was du so den ganzen Tag futterst. LifeSum ist dein digitaler Ernährungsbuddy mit Rezepten, mit Diätplänen, Wasserinnerung. Ja klar, trinken ist auch wichtig. Ne? Und KI, also künstlicher Intelligenz. Und die ist wirklich das Beste daran. Es war noch nie so simpel, was du isst, zu tracken wie mit LifeSum. Du kannst dein Essen nämlich einfach scannen, also den Barcode der Packung oder per Sprachnotiz beschreiben, natürlich auch als Text eintippen oder, und das ist mein Favorit, einfach mit der Kamera fotografieren. Und schwupp sagt dir die KI, was du da so isst, also Energiedichte, Fett, Proteinanteil, Kohlenhydrate und so weiter und so weiter. Das ist super schnell und kinderleicht. LifeSum ist allerdings viel mehr als nur ein Kalorienzähler. Das ist dein persönlicher Ernährungscoach, der dich auf dem Weg zu einem gesünderen Leben unterstützt. Und jetzt kommt der Knaller. Nur für euch, liebe Hasis, gibt's 55% Rabatt auf die Premium-Version. Einfach schnell in die Shownotes gucken, dort auf den Link klicken. So günstig kommt ihr nie mehr an eure Sommerfigur. Und Maultaschen, was machen? Ich meine, da behaupten ja viele, sie hätten die besten Maultaschen da bei euch in der Ecke. Was macht deine besonders?
Unsere Maultasche ist tatsächlich gar nicht klassisch schwäbisch. Die ist mehr so ein, ja, ich sag mal, vielleicht eine eher frankophile Maultasche von den Aromen her. Die ist nämlich gemacht aus Pilzen mit einer Morchelrahmsoße und ja, kommt sehr wohlig daher, hat die Form einer Maultasche, wird auch ganz leicht so abgeschmeckt mit Marzipan, hat aber dann eben ganz viel Liebe und ganz viel Pilzaroma, was tatsächlich dann eher ein bisschen weggeht von der ganz klassischen Maultasche, die ja sonst auf Fleischbrät, Hackfleisch, viel Zwiebel, viel Knoblauch, Rauchpaprika, Senf und viel Majoran besteht. Aber ist mindestens genauso lecker und vor allem dann auch für alle möglich zu essen, auch für die Vegetarier.
Oh, lecker, sehr, sehr lecker. Das ist wirklich so ein bisschen das Einzige, was ich aus meiner Stuttgarter Zeit hier oben in Norddeutschland
vermisse. Ja, wir können auch jetzt mal anfangen, mit unserem Podcast mal wieder ein bisschen mehr zu reisen.
Ja, sollten wir. Wenn wir Partner finden, die uns einladen.
Ist das auch nochmal ein Aufruf gewesen?
Versteckt. Oder war das zu deutlich?
Nein, das war ganz sensibel.
Ihr hättet ruhig dabei kommen können. Wir hätten das auch ganz gemütlich im Edder machen können.
Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir hin und wieder auch mal zu unseren Gästen fahren. Das wäre natürlich auch was. Mhm. Eigentlich ein guter Punkt.
War jetzt gerade eine gute Idee, spontan.
Welches Gericht aus deiner Kindheit, Alina, würdest du gern mal nochmal anders interpretieren?
Boah, da hast du jetzt gerade echt einen bunten Punkt bei mir getroffen. Es ist mein Gericht, was ich absolut mit meiner Kindheit verbinde, und zwar Hühnchen mit Reis und Bohnen, Kidneybohnen. Das gab es einfach immer bei uns. Das kommt so ein bisschen aus der Küche von meinem Papa, der aus der Karibik kommt. Und ich mochte das als Kind nicht so sehr, weil das halt einfach das ist, was es halt am meisten gab. Und das ist ja dann oft so, dass man da irgendwann nicht mehr so Bock drauf hat. Aber wenn ich das jetzt bekomme oder mir auch selber mache, dann ist das einfach zack sofort die Kindheit angeschaltet. Und das habe ich schon so oft versucht, da irgendwie ein feines Gericht rauszumachen, das irgendwie neu zu interpretieren, dass das vielleicht mal ein toller Gang in meinem Menü sein könnte. Aber es funktioniert einfach nicht. Das lebt davon, dass es rustikal ist. Ein Reis ist, außer jetzt ein Risotto-Reis, auch eher schwierig jetzt in die Fine-Dining-Küche zu bringen. Und ja, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Mal gucken, was die nächsten Jahre noch so bringen.
Okay, spannend.
Alina, wir können das ja nächste Woche nochmal aufarbeiten, mal drüber nachdenken.
Okay.
Was machst du denn überhaupt, wenn du mal so gar keinen Bock auf Küche hast? So Momente gibt es ja vielleicht auch. Also wie lenkst du dich ab oder was tust du, um wieder neue Motivation zu schöpfen? Du kannst ja nicht jedes Mal dich auf eine Berghütte verpieseln, um wieder neue Motivation zu kriegen.
Nee, das Schöne ist ja jetzt, dass ich ganz viel Abwechslung mittlerweile habe und eben auch nicht 5 Tage nur in der Küche stehe. Mein Alltag besteht viel mehr daraus, die Teams unter Kontrolle zu halten, reinzufühlen, ob es allen gut geht und eben alles zu koordinieren. Und es gibt auch ganz viele Abende, an denen ich im Service bin. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass ich nur in der Küche bin, wo ich dann auch wirklich manchmal so stuck war und einfach gar keine Idee mehr hatte für eine neue Karte, für neue Gerichte. Was mir jetzt unheimlich viel hilft, ist rumkommen, rauskommen, andere Sachen sehen, andere Umgebungen sehen und natürlich essen gehen. Das ist ein großer Luxus, den ich mir auch erst seit 1-2 Jahren so richtig gönne und auch leisten kann. Das merke ich immer wieder, wie unglaublich bildend Essen gehen ist. Und von dem her ist es einfach dann jetzt so ein Mix aus vielem. Also ein bisschen reisen, ein bisschen lesen, essen gehen. Und das Schönste ist für mich dann, wenn wir uns an die neue Karte setzen und uns an Tisch 9, an unseren Stammtisch im Bibrot setzen und gemeinsam mit allen Köchen, mit allen Azubis unterhalten darüber, auf was wir Bock haben, welche Produkte jetzt anstehen, was jetzt Saison hat. Und jeder kann reinwerfen, was ihm in den Kopf kommt. Und das ist halt total schön. Du musst es nicht mehr alleine machen. Und das hilft total, sich auch manchmal auszutauschen einfach.
Frau Poletto, da ist so aufgeregt.
Da fällt mir gleich das Mikro um. Ja. Nein, aber es ist so toll, weil das alles, was Alina gerade erzählt, kommt mir selber so bekannt vor. Ich habe ja auch 2000 schon mein erstes Restaurant eröffnet und da stand ich dann auch alleine. Da kam ein Koch nachmittags, der mich unterstützt hat für abends. Und da sieht man erstmal, was eigentlich da noch dranhängt. Also das ist eben nicht nur das Kochen, das machst du am Anfang nur, weil du auf Überlebensmodus gestellt hast. Aber dann wird es eben plötzlich immer vielfältiger, es wächst. Es ist Gott sei Dank auch dann ein gefüllteres Restaurant. Du kannst es dir überhaupt leisten, dir ein Team aufzubauen, dich vielleicht auch mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. Du musst wahnsinnig viel Organisatorisches machen und dann muss man sich nicht wundern, dass so ein kreativer Mensch zwischendurch einfach keine Ideen mehr hat. Mhm. Weil es zu viel ist. Und wenn du dann mal so ein bisschen loslassen kannst und auch weißt, so, hey, du hast ein tolles Team, die unterstützen dich, das geht auch mal ohne dich, dann kriegst du deine Leichtigkeit zurück und dann funktioniert es auch eben gemeinsam toll, eine neue Karte zu schreiben, genau so nachzudenken, was gibt's an Produkten, welcher Produzent hat sich gerade nochmal vorgestellt, was können wir aus dem tollen Superhuhn machen oder.
Ich finde, das ist auch eine der schönsten Aufgaben, eben die Menügestaltung im Team. Ich weiß nicht, das lieben wahrscheinlich alle Köche, Köchinnen, sich einfach nur über neue Sachen unterhalten. Das hört sich vielleicht ein bisschen nerdig an, aber es ist unglaublich schön.
Nee, gar nicht. Ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich mache ja auch so ein bisschen hobbymäßig Musik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik im Studio zu schreiben und neu zu kreieren, wie ihr an euren Rezepttischen oder Kartentischen, macht mir mehr Spaß, als die Musik öffentlich auf irgendwelchen Bühnen aufzuführen.
Ja.
Bekloppt eigentlich.
Er hat auch wieder eine absolute Parallele.
Ja.
Ja, das hat halt auch immer was von neue Sachen entwickeln, machen dann meistens am meisten Spaß. Das ist, ich finde auch Konzepte entwickeln so spannend, kann man natürlich jetzt nicht jede Woche machen, aber das ist auf jeden Fall was, also alles, was man irgendwie neu schaffen kann, ist halt einfach immer spannender, als das Bestehende täglich dann gleich auszuführen. Ne?
Bei Konzeptentwickeln fällt mir was ein, weil ich hin und wieder dann auch, wenn ich an Texten sitze oder zum Beispiel auch die Shownotes hier für diesen Podcast, das mache ich alles mit ChatGPT, ist wunderbar, habe ich früher Stunden dran gesessen, jetzt geht das relativ schnell. Habt ihr beide jemals schon KI in eurer Küche irgendwie mal angewendet?
Ich noch nie. Ich habe heute, muss ich schon wieder ein Finalrezept machen für die Küchenschlacht, weil die nächste schon ziemlich naht. Und da saß ich mit meiner Katrin, mit der ich immer meine Rezepte entwickle, zusammen. Und dann waren wir auch so, das haben wir schon mal gemacht. Hin und her. Und dann sagt sie, ja, wir können ja mal KI fragen. Und das hat sie getan und war gar nicht so schlecht, weil da kamen ein paar Ideen, die wir zwar alle gar nicht benutzt haben, aber irgendwie hat das wieder so ein bisschen den Kopf frei gemacht, um nochmal Alternativen zu denken.
Ja, KI muss halt kuratiert werden, das Ergebnis davon. Mm. Aber ich finde durchaus, um Anstöße zu kriegen. Hast du das mal gemacht, Alina?
Ich bin da wirklich noch sehr hinten dran. Ich habe mit ChatGPT selber noch gar nicht gearbeitet. Ich habe meine Mitarbeiter, die App nutzen. Und da habe ich schon mal ein bisschen mitbekommen, wie unglaublich krass das funktioniert. Also irgendwelche, was sagen wir, Lammbauch und wollten den eben so Sous-Vide garen, dass der noch schön saftig bleibt. Wir hatten irgendwie keinen Anhaltspunkt, wie lange, welche Temperatur. Und dann die Leni aus der Küche so, komm, ich frag mal ChatGPT, so zum Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass da was Brauchbares bei rauskommt. Aber so präzise, ich war wirklich positiv geschockt.
Sie hätte natürlich auch Heiko Antoniewicz fragen können.
Ja, ich habe eure Folge schon angehört. Also das funktioniert, glaube ich, schon ganz schön gut.
Ja.
Aber bis jetzt habe ich es noch nicht angewendet, nee.
Das ist wirklich erstaunlich.
Aber ja, wie du gerade gesagt hast, man braucht mal so ein paar Anhaltspunkte oder vielleicht einfach mal 3 Vorschläge und dann kann man sich daraus halt viel schneller oder viel einfacher was basteln, als wenn man so bei Stunde 0 beginnt und noch gar nicht weiß, welches Produkt möchte man überhaupt verwenden.
Ich bin gespannt, wie sich das, gerade auch im Einsatz in der Küche bei euch, wie sich das Ganze entwickelt. Das geht jetzt alles rasend schnell und irgendwann wird man wahrscheinlich eh nicht mehr drumherum kommen.
Du, ich hab noch mal ganz kurz zurück zu KI. Ich hatte jetzt 2 Tage ein Shooting für meinen Supergrill und dann brauchten wir natürlich so ein bisschen dieses Grillbrutzelgeräusch und es war ziemlich windig draußen und deswegen hat das alles das mit Ton nicht so richtig funktioniert. Und unser Videografer sagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe über Chat-GPT habe ich alle Brutzelgeräusche, da kannst du sagen, ich brutzel Schwein, Garnele, Fisch. Ist unfassbar. Ja. Und er sagt, das ist richtig gut. Mhm. Das ist richtig gut.
Ja, inzwischen brauche ich mich fast auch nicht mehr ins Studio zu setzen, ins Musikstudio. Es gibt Apps, die die Musikstücke aber
der Podcast aber ohne den Hasen, das geht nicht.
Nein, das geht nicht. Das wäre nicht so schön. Alina, wir gehen mal wieder zurück so in das Kulinarische, in die Küche. Welcher Geruch macht dich sofort glücklich? Von welchen Lebensmitteln?
Zwiebel.
Echt? Ja?
Zwiebel und Knoblauch.
Ja. Zwiebel und Knoblauch, okay. Krass. Also, was?
Vielleicht da noch ein Speck dazu, oh mein Gott, also das Zwiebel, Knoblauch, Speck, das ist ja unglaublich.
Ich hätte jetzt gedacht, weiß ich nicht, Curry oder irgendwas Schönes, Zwiebeln und Speck ist echt geil.
Nee, weil das sind so klare Düfte und die, ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die da nicht sofort Gefühle bekommen. Also ich finde das, das ist auf jeden Fall... sind die besten Gerüche, die mir so spontan einfallen.
Ja, ganz basic. Gibt es denn so einen kulinarischen Lifehack, der dich auch immer wieder rettet im Alltag, wo du sagst, Mensch, das wende ich so oft an, das ist das...
Puh, habe ich jetzt so an sich nicht. Was ich für mich jetzt aber neu entdeckt habe, um Sachen nochmal ein bisschen spannender zu machen oder was ich neuerdings erst richtig so verstanden habe, ist das Thema Schärfe. Wenn man so einen ganz kleinen Spice manchen Gerichten hinzufügt, dann bekommt es plötzlich einfach nochmal eine ganz neue Ebene, was ich einfach 9 Jahre so gut wie gar nicht in meiner Küche benutzt habe und jetzt ganz neu für mich entdeckt habe und dadurch auch manchmal wirklich, könnte ich es vielleicht sogar auch als kleinen Lifehack betiteln, um halt einfach, ich sag mal, vermeintlich langweilige Gerichte ein bisschen aufzuspeisen, ein bisschen spannender zu machen.
Ich stelle mir gerade spicige Maultaschen vor.
Ja klar, funktioniert.
Geil.
Oh ja, okay. Ja. Aber dann halt vielleicht mit so einer Pfefferschärfe, mit so einer grünen Pfefferschärfe würde das auch wieder ganz gut funktionieren, ja.
Ja, Heiko wird die mit einer Schokoladenglasur noch versehen.
Ja, Heiko würde ja schon mal die Zwiebel weglassen. Das funktioniert in der schwäbischen Küche überhaupt nicht. Und da haben wir immer wieder Diskussionen. Ich sage so, Heiko, wie kannst du nur ohne Zwiebel arbeiten? Das ist undenkbar für mich.
Für alle, die Folge verpasst haben, unser vorletzter Podcast-Gast, Heiko
Antoniewicz. War übrigens sehr, sehr witzig, seine Brot-, Senf-, Schokoladen- oder sagen wir mal Nusscreme-Geschichte, die er ja als 8-Jähriger schon so geliebt hat. Das habe ich übrigens gerade für Böhmermann, das darf ich aber nicht näher erklären, mache ich dann danach, selber probiert. Weißt du was, das ist richtig cool. Ich habe das eher wie so eine Senf-Challenge angesagt. Und dann habe ich reingebissen das erste Mal in dieses Sauerteigbrot mit Senf und dieser Nuss. Weißt du, das ist richtig geil. Das ist richtig geil.
Das waren ja gerade so viele Informationen in einem Satz. Du machst gemeinsame Sache mit Herrn Böhmermann, oder was?
Ja, das ist so ein... Das
soll ich
das
wegpiepen,
darf
oder?
Ich noch nicht so sagen. Aber um nochmal ganz
kurz... Ja, ich habe die Folge auch gehört und ich muss das auch probieren.
Ja, hast probiert und...
Nein, noch nicht.
Ach so, musst du.
Muss es noch probieren, ja.
Ich hatte einen richtig guten scharfen Dijon-Senf und eine richtig gute Nuss-Nougat-Creme. Nicht Nutella, war super. Aber um nochmal auf deine Lifehacks zu kommen, als du das gerade gefragt hast und auch so ein bisschen nochmal ein Beispiel genannt hast, eigentlich ist es ja alles, was irgendwie Umami bringt.
Ja.
Also ich sage jetzt mal, in meiner Küche ist es auf jeden Fall, also es geht ja fast nichts ohne Parmesan. Mhm. Ich habe vor kurzem ein ganz altes Kochbuch von Hans Haas geschenkt bekommen, blätter das durch. Heute noch sensationelle Gerichte, wo ich sage, ach, das ist ein großartiger Koch gewesen. Immer aus Produkt, immer pur, immer mit Geschmack. Mhm. Weißt du, dass es einfach schmeckt. In jedem dritten Rezept ist eine Tomatenessenz. Also da hast du wieder die Umami. Er würzt mit Tomatenessenz. Oder ich weiß noch, als Roland Trettl das erste Mal bei The Taste überall Nussbutter dran tat. Nussbutter ist halt einfach eine Bombe. Die geht halt immer, die trägt dir alles, gibt jedem Ding nochmal so einen Kick. Und das sind so Lifehacks, die kann man halt auch zu Hause anwenden.
Du bist ja in der Ecke von Deutschland, da ist ja wirklich, also Genuss finde ich, also gerade im Südwesten ist ja echt schön. Also ich lieb's da halt. Gibt es irgend so ein regionales Produkt bei dir da in Ulm und Umgebung, wo du echt ein warmes Herz für bekommst?
Ja, nicht nur eins. Also ich habe ein ganz großes Herz für Pilze. Da sind wir auch nochmal beim Umami. Pilze in ganz verschiedenen Formen. Und es gibt auch kein Menü bei mir ohne Pilz, weil das einfach auch ein ganz, ganz toller Ersatz für tierische Produkte ist. Ob jetzt von der Konsistenz oder auch wirklich von der Tiefe des Geschmacks. Und ich liebe unsere heimischen Fische. Ich liebe die Forelle, ich liebe den Saibling. Und da haben wir hier eben auch eine Forellenzucht, wo du dir dann deine Fische raussuchen kannst und die dann warm quasi mitnehmen kannst. Und das sind auf jeden Fall so Produkte, über die ich ganz glücklich bin, dass wir die direkt um die Ecke haben. Also die Pilze wachsen natürlich nicht draußen, könnte ich natürlich auch sammeln gehen, bin ich aber überhaupt kein Experte. Aber wir haben hier eben eine Pilzzucht in der alten Burg, in der Wilhelmsburg, unten im Keller. Und das ist auch ganz faszinierend, da mal ein bisschen zuzuschauen.
War es eigentlich sehr easy von dem einen Restaurant, so quasi, wo du ja das Konzept hast, mehrgängige Menüs, zu so hausmannstauglicher Küche für das Edda umzuschwenken?
Total. Also ich liebe die einfache, unkomplizierte Küche mindestens genauso sehr, wenn nicht sogar noch ein kleines bisschen mehr als die Fine Dining Küche, weil du freier bist. Du bist nicht so, ich sag mal, eingeschränkt in Portionsgrößen und feinen Nuancen und feinen Details. Und ich finde, es gibt einfach manche Gerichte, die leben eben von einer gewissen Größe oder Rustikalität. Und ich finde das auch, dass das in der italienischen Küche ganz oft so ist. Dass zum Beispiel eine Lasagne, die ist doch immer am besten, wenn du die einfach aus dem Blech direkt isst. Und da gibt's einfach, ich finde, es gibt einfach manche Gerichte, die brauchen nichts außer einfach nur reine Simplizität. Und von dem her, ich liebe die einfache Küche.
Ja, Lasagne, ohne sich einmal dran die Schnute zu verbrennen, ist auch keine Lasagne, ne?
Nee.
Was ist denn dein Edda-Liebling? Was wäre dein Edda-Liebling, wenn du einen nennen müsstest?
Schwierig, einen zu nennen. Die Maultasche gehört auf jeden Fall dazu. Conny, du wirst sie auch in 2 Wochen probieren dürfen. Ich bringe die mit nach
Bodensee.
Ich bin aber auch ein ganz großer Tatar-Fan in vielen Varianten. Es gibt auch immer ein Tatar bei uns auf der Karte. Und ja, keine Ahnung, boah, ich könnte dir eigentlich wirklich fast alle Gerichte aufzählen, weil es geht wirklich um Lieblingsgerichte, um diese ganzen Sachen aus Frankreich, aus Deutschland, die eigentlich jeder gerne mag. Und ob das jetzt im Sommer irgendwas Frisches ist, ein richtig guter Niçoise-Salat mit dann eben auch einer heimischen geräucherten Forelle drauf, oder was haben wir denn? Dann, wenn die Melonen reif sind, eine schöne Melone mit einem Minzpesto und einem guten Feta, eine tolle Burrata mit einem Tomatensugo. Muscheln, Miesmuscheln. Also
oh,
es gibt so viele.
Ja, lecker. Bei Muscheln hat es bei uns beiden geklingelt hier, hast du gemerkt, ne? Oh, Muscheln, geil.
Das hasse ich übrigens auch bei der Küchenschlacht, weil ich weiß nicht warum, aber wir dürfen da ja keine Muscheln mehr verwenden.
Nein?
Nee.
Oh.
Ich finde so richtig tolle Miesmuscheln sind doch das ist mit das Leckerste, was.
Wahnsinn.
Der Sud vor allem ist
klar.
Daran kannst du ja die Guten von den Schlechten unterscheiden.
Ja, aber gute Muscheln müssen es auch sein, weil nur dann schmeckt natürlich auch der Sud richtig gut.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wie hältst du es denn eigentlich mit, wenn du die Einfachheit so liebst, ne? Wie hältst du es denn mit so Food-Trends, irgendwie Fermentation, Fake Meat, bla bla bla, mitmachen oder einfach gekonnt ignorieren?
Naja, es kommt immer drauf an, ob das jetzt einfach nur so ein Trend des Trendes wegen ist oder ob das was ist, wo man ein bisschen drauf aufbauen kann. Also jetzt, was hast du gerade gesagt? Fake Meat?
Ja, Nose to Tail auch oder sowas. Und gerade auch Fermentation, weil wir ja das auch mit Heiko als Thema hatten.
Ja, ich finde Fermentation spannend. Ich muss gestehen, dass ich da überhaupt kein Profi bin. Also ich habe mir jetzt gerade so einen Fermenter gekauft, also wie so einen kleinen, das sieht eigentlich aus wie ein Reiskocher, funktioniert, glaube ich, auch recht ähnlich, aber den kannst du eben über 7 Tage laufen lassen. Und da packen wir dann unseren Knoblauch rein, unsere Schalotte, und das ist super spannend, du musst halt nichts machen. Und es kommt so ein ganzes Produkt dabei raus, also eben dann der schwarze Knoblauch oder eine schwarz fermentierte Schalotte. Das mache ich gerne und da gibt es Sachen, die mag ich, die funktionieren, die sind auch einfach umzusetzen. Und dann gibt es halt Langzeitfermentation, wo ich mich noch gar nie rangetraut habe, weil ich auch einfach ein super ungeduldiger Mensch bin und mir total schwerfallen würde, da ein Jahr auf ein Ergebnis zu warten. Es ist ein ganz tolles Thema. Ich weiß nicht, ob man es als Trend bezeichnen muss, aber man muss sich halt auskennen, man muss sich halt da reinfuchsen und das braucht halt manchmal viel Zeit. Deswegen, wenn du es als Trend bezeichnen möchtest, finde ich das gut. Gerade auch Thema fleischlose Küche finde ich super spannend, weil es einfach, das ist alles ein bisschen leichter geworden. Wenn wir das mal vergleichen mit der Küche von vor 20 Jahren, da war wirklich noch deutlich mehr Fleisch und mehr tierische Produkte auf den Tellern und es hat sich weiterentwickelt und wir haben die Gemüseküche einfach auch neu schätzen gelernt und deswegen finde ich das auch eine super Entwicklung. Ich finde Food Trends, das würde ich eher so bezeichnen als die Hippen von, also diese ganzen Hippenformen von The Mold Brothers, die ja wirklich super fancy aussehen, aber die du halt dann auch irgendwann einfach fertig so kaufen kannst, die ich wirklich überhaupt nicht sehen kann. Ja, weil dann halt jeder Teller immer gleich dekoriert ist und immer gleich aussieht. Also das wäre für mich dann eher ein Foodtrend, wo ich sage, brauche ich nicht.
Gibt es ein Gericht, das du vielleicht schon mal gemacht hast und das du in deiner Be Proud Küche nie wieder machen würdest?
Ja, da habe ich, passt auch ganz gut zu dem, was wir vorhin besprochen haben, versucht, einen Schweinebraten mit Kartoffelknödel in Feinring zu machen. Also da habe ich irgendwie gedacht, ich muss das jetzt in eine neue Form bringen, muss den Kartoffelring, den Kartoffelknödel in eine Ringform bringen und so weiter. Alles von diesem Schwein versucht, auf dem Teller zu bringen, total intelligent. Und es war eine absolute Katastrophe. Mich regt dieser Gang wirklich immer noch auf. Der war auch nicht lange drauf, ich glaube nur 3 Wochen, weil das so verkopft war. Das war einfach nur stur verkopft, weil ich mir das eingebildet habe, dass ich diesen Schweinebraten jetzt irgendwie fein auf den Teller bringen möchte. Aber auch der ist am allerbesten ganz klassisch, ganz rustikal. Würde ich nie wieder machen.
Also bleibt das Gericht in der Edda sozusagen.
Das ist wieder ein Gericht für die Edda, genau.
stell dir mal vor, du dürftest ein Gericht mit einer Berühmtheit zusammenkochen. Mit wem? Was würdest du kochen und warum?
Boah, das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, muss ja auch keine Berühmtheit aus der Küche sein. Kann ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Mick Jagger oder wer auch immer ein Popstar sein, Schauspieler.
Ich habe irgendwie nicht so dieses klassische Idol-Denken, so mit Vorbildern. Das hatte ich nie. Und also es gibt immer so viele Menschen, wenn wir jetzt von Menschen sprechen, die in der Öffentlichkeit stehen, die mich interessieren und die mich vielleicht irgendwie auch mal in irgendeiner Situation weitergebracht haben durch irgendwas Schlaues, was die Personen gesagt haben oder
Wir können ja auch Conny mal kurz fragen. Hast du jemanden, würdest du mit jemandem Berühmten oder Berühmtes gern mal?
Ich habe diese ziemlich blöde Frage, die ist echt schwer zu beantworten. die ist mir schon sehr aufgestellt worden. Und ich habe eine Zeit lang habe ich immer gesagt,
vielen Dank.
Ja, gerne. Habe ich immer gesagt, Joschka Fischer, weil ich es einfach, weil ich den Typ irgendwie cool fand. Der war dick und dünn und dünn und dick und hin und her. Und der ist einfach ein totaler Genussmensch gewesen. Und ist er auch heute noch natürlich. Und der kam dann mal zu mir und das war echt ein unangenehmes Kerlchen. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, sowas zu sagen. Und deswegen nehme ich jetzt einfach immer nur noch bei so einer Frage etwas, was total unmöglich ist und nie passieren wird. Und meine Tochter ist ja größter Lady Gaga-Fan und die hat ja italienische Wurzeln. Und deswegen, das wäre wirklich mein totaler Traum, mit Lady Gaga einmal die perfekte Pasta zu kochen.
Danke. Und es tut mir nochmal leid, dass ich dich mit der Frage gelangweilt habe. Aber vielleicht findet sie Alina ja irgendwie ein bisschen besser als
ich
du.
Ich wollte Alina doch nur ein bisschen Zeit geben. Die Frage ist toll.
Nee, komm.
Doch.
Ach.
Nee, gut. Poletto, ich, liebe Cornelia, ich freue mich, wenn ich mit dir mal kochen darf, vor allem italienisch.
Siehste?
Das war jetzt doch richtig clever, Alina. So, so eine Antwort habe ich auch verdient auf so eine Frage. So, pass auf, dann machen wir
da
was
anderes. Da
kann
man ja auch nochmal dazu sagen, denn ich bin ja schon länger größter Alina-Fan, weil ich finde es so toll, was
schneide
du machst.
Schneide ich übrigens alles raus jetzt.
Ja, natürlich, mach das doch. Oh, dass du so eingeschnappt sein kannst, wenn man mal einmal die Wahrheit sagt.
Du hast dich doch bis jetzt immer super verstellt. Warum muss es denn jetzt in der 115. Folge anders sein?
Aber egal wie, Alina, wir kriegen unser Chess and Friends nochmal hin. Du
auf
das
jeden
nur
Fall
nebenbei, um mal abzulenken von den anderen Sachen.
Jetzt bist du hast ja eine richtig Menge Preise eingeheimst, ne? Um dich mal wieder ein bisschen zu bauchpinseln. Hier, Guide Michelin Young Chef Award, Gomio 2 Hauben, Falstaff 2 Gabel 89 Punkte, Falstaff Entdeckung des Jahres 2023, der große Guide 3 Hauben, Schlemmer Atlas 2,5 Kochlöffel, im Rolling Pin auf Platz 17 in der Liste der 100 besten Chefs. Und zwar als erste Frau offensichtlich da, also vorher ist keine Frau, oder? Die ersten 17 Plätze alles männlich, oder habe ich das richtig verstanden?
Ich verfolge, also ich habe die Liste nicht im Kopf, aber das kann ganz gut sein, ja.
Platz 17 kommt die erste Frau?
Ja, aber das ist doch
was
auch
nicht
seit gestern so. Das ist echt traurig.
Krass.
Mhm. Wir sind einfach immer noch zu wenige.
Wahnsinn.
Und wahrscheinlich sind dann in der Liste insgesamt vielleicht 5 Frauen.
Wenn überhaupt.
Hm. Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich habe die nicht, aber. Ich war letztes Jahr auch da. Ja, klar. Mach mal das Thema auf, oder?
Naja, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Ist ja, ich weiß ja, dass es Conny am Herzen liegt, auch genau das Thema, und deswegen spreche ich es halt auch an.
Ja, klar, es ist halt immer die Frage, wirft man das Licht auf die negative Seite, auf die, dass es immer noch deutlich weniger Frauen sind als Männer, oder schaut dahin und sagt, hey, schaut mal her, wie viele Frauen, wie viele tolle weibliche Personen es schon in der Küche gibt. Ja, und das finde ich den besseren Weg. Und das machen wir eben auch mit Chefin, wo ich ganz glücklich bin, dass die liebe Conny da jetzt unsere Mentorin ist. Und von dem her ist das einfach der Weg, um zu sagen, hey, schaut mal, es gibt einige, und das ist einfach halt die Plattform dafür. Und ich glaube, dass allein schon in den letzten Monaten ganz viele Kollegen oder allgemein einfach ganz viele Menschen mitbekommen haben, wie viele Sterneköchinnen oder gute Köchinnen es einfach in Deutschland gibt. Und das war halt einfach davor noch anders. Und genauso darf es weitergehen.
Chefin, musst du kurz erzählen?
Ich bin ja wirklich noch ganz, ganz neu dabei, weil ich die Denise getroffen habe auf der Internorga beim Next Chef Award. Und das ist im Grunde genommen eine Möglichkeit für diese tollen Köchinnen, sich vorzustellen, sich miteinander zu vernetzen, sich auszutauschen. Und das finde ich großartig. Ich fühle mich ein bisschen wie Omi der Köchinnen in Deutschland, ne, weil ja jetzt nur.
Ich glaube nicht, dass ich dir jetzt widerspreche.
Nee, würde ich heute auch nicht machen.
Nein, nee, du bist einfach die große Vorreiterin.
Die ja. Grand Dame kommt.
Ja, aber das ist ja wirklich unfassbar. Als es damals, als ich anfing, vor fast 25 Jahren in der Selbstständigkeit mit dem ersten Restaurant, da gab es eben eine Lea Linster, da gab es eine Sarah Wiener. Da musst du schon wieder überlegen. Dann war Johanna Meyer aus Österreich da, dann die Liesel Wagner-Bacher. Also witzigerweise auch in Österreich wiederum mehr Spitzenköchinnen als in Deutschland. Und alle 5 Jahre wurde ich immer wieder danach gefragt, ob es denn mehr geworden sind. Und es wurden nicht mehr. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass wir ganz tolle, neue, junge Köchinnen am Start haben, die wirklich Großartiges leisten. Mhm.
Du warst halt einfach gefühlt die Einzige in Deutschland, gell?
Ja.
Also die einzige bekannte Köchin.
Ja.
Auch die dann im Fernsehen so präsent war.
Das stimmt.
Ja. Das ist schon crazy und das ganz lange Zeit.
Mhm. Gut, das reicht jetzt auch an Bauchpinselung für Frau Poletto. Gibt es ein kulinarisches Projekt außerhalb Ulm, das du vielleicht nochmal verwirklichen möchtest? Oder von was träumst du so zukunftsmäßig? Sag ruhig, wenn die Frage zu blöd ist.
Die Frage ist wunderbar. Ich träume relativ wenig, wenn mir was in Sinn kommt und ich Bock habe auf irgendwas, dann mache ich das auch meistens. Und,
das ist doch mal, ja, so das ist doch mal eine Antwort.
Ja, ja.
Sehr gut.
Um unser jüngstes Projekt, es kommt jetzt dann bald noch ein kleines Hotel dazu. Das ist auch der Grund, warum ich dich dieses Jahr nicht mehr besuchen kann.
Ich weiß.
Na, das klingt ja gut. Kannst du ein bisschen was verraten oder willst du das noch gar nicht?
Ein bisschen was kann ich verraten. Es ist ein ganz kleines Hotel mit 15 Zimmern. Perfekt zum Einstieg in die Hotellerie. Und es ist 1,5 Gehminuten vom Bibrod entfernt. 3 Minuten vom Edda entfernt. Also besser kann es nicht sein. Und wir haben jetzt eben auch schon so viele Gäste, die übernachten in Ulm und wenn wir die dann natürlich auf diesem Wege auch noch abholen können, glaube ich, ist das einfach eine rundum schöne Sache und ich bin total aufgeregt, habe aber natürlich auch ganz großen Respekt davor, weil es kommt einfach noch ganz viel Neues auf mich zu, was ich einfach noch gar nicht kenne und ich hoffe, dass ich nichts Wichtiges vergesse.
Das ist wirklich sehr komplex. Ich habe nämlich mit unserem Freund Nelson Müller, der ja auch gerade Hotelier geworden ist, gesprochen. Und er sagt, ach, Conny, der musst du dich unbedingt nochmal austauschen. Und er sagt, Conny, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, dass ich irgendwann mal über Duschgel, Shampoo, Handseife, wirklich über solche Dinge nachdenke. Welches Frotti-Handtuch, Matratzen, all solche Dinge, die natürlich eine große Rolle spielen.
Und wenn der erstmal merkt, was so alles wegkommt aus so einem Hotel.
Das stimmt. Das war super witzig, als wir das Hotel ausgeräumt haben, Housekeeping-Bereich, da war eben so ein Regal, wo Toilettenpapier und Co. drin war. Und es stand ein ganz großes Schild dran, bitte pro Zimmer nur 2 Rollen Klopapier, der Rest wird geklaut. Ja, die Leute klauen alles, aber auch aus Restaurants, also das ist normal.
Leider ja.
Sehr cool. Also da haben wir doch einen richtig schönen Ausblick jetzt zum Schluss von dir noch bekommen und würden sagen, wir drücken alle Daumen, die wir haben.
Darf ich noch was sagen? Oder darf ich heute nichts mehr sagen?
Ich fahre schon mal die Abspannmusik ab. Halte dich kurz.
Ich habe ihn wirklich noch nie so erlebt. Er ist richtig ein bisschen pissed off.
Nein, Quatsch.
Nein, natürlich also, nicht. Nein, aber was ich doch nur sagen wollte, Hase, wir können das doch zum Anlass nehmen, wenn Alina das Hotel fertiggestellt hat, dann werden wir dich tatsächlich besuchen.
Ja, dann machen wir eine extra Folge.
Dann komme ich, dann kochen wir zusammen bei dir und erzählen das Ganze noch im Podcast.
Ja. Das können wir gerne machen.
Das hört sich super an. Freue ich mich sehr drauf.
Auf jeden Fall. Ich denke mir noch ein paar überflüssige Fragen aus und dann du denkst hin.
Okay.
Ihr wisst, das ist Spaß. Ich liebe es, auf sowas rumzureiten. Das haben wir damals in der Fernsehsendung schon immer gemacht. Das ein bisschen frotzeln muss sein.
Ja.
Das tut dieser wunderbaren Folge keinen Abbruch. Es war auf jeden Fall extrem nett mit dir.
Danke, das kann ich genauso zurückgeben. War super nett.
Dann viel, viel Glück in deiner weiteren... das wollte ich zum Beispiel noch fragen. Gibt es irgendwas, was du heute der 17-jährigen Praktikantin Alina, was du der so raten würdest, jetzt aus deiner heutigen Sicht?
Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde einfach genau das Gleiche genau so wieder machen, weil ich an den Fehlern, die ich gemacht habe, mindestens genauso gelernt habe, bald wie an den ganzen positiven Sachen. Und von dem her ist es auch, glaube ich, wichtig, manchmal die Dinge nicht von Anfang an gleich richtig zu machen.
Ja, besseren Schlusssatz gibt es doch gar nicht.
Absolut.
Herzlichen Dank. Mach's gut, Alina.
Vielen Dank. Ciao. Ja,
bis nächste Woche.